Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Sensible Gespräche. Warum Interviewführung mit traumatisierten Gesprächspartnern Journalisten vor eine Herausforderung stellt.
Guter Twitter-Account. Warum viele Medienmenschen Muschelschloss auf Twitter folgen.
World Radio Day. Heute gibt's Zahlen und Fakten zum besten Medium der Welt.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Tom Buro, dem Intendanten des WDR und aktuellen ARD-Vorsitzenden. In dieser Woche hat er gemeinsam mit seinen Kollegen der anderen ARD-Anstalten beschlossen, mehr auf Nachrichten zu setzen. Dazu sollen unter anderem die Tagesthemen im Ersten länger werden. Ab April wird die Sendezeit am Freitag von 15 auf 30 Minuten verdoppelt. Gleichzeitig soll das Magazin von Montag bis Donnerstag 5 Minuten mehr Platz bekommen. Zur Begründung sagte Tom Buro gestern im Ersten Folgendes.
Wir wissen, wie es im Nachrichtenalltag ist. Das, was gerade im politischen Berlin los ist oder irgendwelche Kontroversen, sind dann so wichtig, dass die, sagen wir mal, einfachen Geschichten aus der Lebenswirklichkeit, die vielleicht nicht kritisch und kontrovers sind, oft hinten runterfallen. Da wollen wir noch weiter ran und das wollen wir stärken.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Naja, da sagt man noch einer, es käme nicht auf die Länge an. Aber ganz im Ernst, doppelte Sendezeit, das heißt ja nicht unbedingt sofort doppelte Qualität. Aber selbst wenn mehr Sendezeit nicht automatisch zu einem besseren journalistischen Informationsangebot führt, da ist Zeit gerade im linearen TV ja immer noch eine wichtige Rahmenbedingung für Qualität. Es wird dann ja allerdings spannend zu sehen sein, was die ARD-Programmmacher aus diesem Zeitgewinn tatsächlich machen und ob das ARD-Nachrichtenprofil dadurch auch tatsächlich an Schärfe gewinnt. Ich finde den Ansatz, die regionale Verwurzelung der ARD als deren Alleinstellungsmerkmal zu nutzen und künftig auch eben im überregionalen Programm stärker auszuspielen, grundsätzlich erstmal richtig. Zudem soll es ja mit Blick auf die digitale Zukunft auch die ja sehr erfolgreiche Mediathek noch weiterentwickelt werden. Es geht also so um mehr Nähe zu den Menschen, thematisch und mit den richtigen zeitgemäßen Verbreitungswegen. Das klingt zwar erstmal nur nach den ja eigentlich üblichen Allgemeinplätzen und Absichtserklärungen, die viele Medienmanager ja regelmäßig von sich geben. Wenn die Verantwortlichen bei der ARD es aber gut machen, dann könnte in diesem Fall ja tatsächlich ein Schuh draus werden. Lebenswirklichkeit sozusagen.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das sensible Medienmagazin.
Über das Problem, über das wir jetzt mit euch reden möchten, wird in der Medienbranche, uns eingeschlossen, eigentlich ziemlich wenig geredet. Es betrifft aber sehr viele Journalistinnen und Journalisten. Egal ob Korrespondent, Lokaljournalist oder Reporter, sie können nämlich im Rahmen ihrer Recherchen unerwartet auf Gesprächspartner mit einem Trauma treffen.
Oh ja, Opfer von Terroranschlägen, Beobachter von Unfällen oder auch Zeitzeugen, die zu etwas befragt werden, was schon Jahre zurückliegt. Journalisten treffen häufig auf diese traumatisierten Gesprächspartner. Dafür sind sie aber meist nicht gut genug ausgebildet. Selbst so eine simple Frage, wie geht's Ihnen, was haben Sie erlebt, das kann dem Gesprächspartner schon Probleme bereiten.
Die Journalistin Mariana Denjan hat sich deshalb die Ausbildung verschiedener Journalistenschulen einmal angeschaut und stellt einen Mangel fest. Aber warum fehlt da eigentlich was in der Ausbildung? Und wie können sensible Gespräche geführt werden, die am Ende sowohl gut für die befragte Person sind, aber auch gut für den Journalisten bzw. die Journalistin?
Darüber reden wir mit ihr jetzt. Mariana ist nämlich bei uns zu Gast. Guten Abend.
Hallo.
Ja, was genau ist denn eigentlich mit traumatisierten Menschen gemeint? Wir haben ja schon gerade so ein paar Beispiele genannt. Lass uns mal vor allen Dingen darauf schauen, wann das für Journalisten ein Thema ist.
Also vielleicht kann ich einmal zum Einstieg erklären, wann überhaupt eine Traumatisierung auftritt. Also ein Trauma entsteht dann, wenn eine Person einer Situation ausgesetzt ist, in der sie große Angst verspürt und in der sie sich sehr bedroht fühlt und gleichzeitig sehr hilflos. Sowas nennt man dann Traumaereignis. Und die können ganz unterschiedlich aussehen. Die können vom zeitlichen Rahmen sehr kurz sein, wie zum Beispiel ein Autounfall. Die können sich über Jahre ziehen, wie zum Beispiel bei sexualisierter Gewalt. Und so ein Trauma, das kann heilen. Das ist eigentlich wie jede andere Verletzung, neben eine psychische Verletzung. Aber da kommt es eben an, wie das Umfeld so auf diese Menschen reagiert. Und da kommen dann eben die Journalisten ins Spiel, weil eben gerade diese emotionalen Stories uns Journalisten ja interessieren. Also krasse Schicksalsschläge, Emotionen können ja Geschichten besonders gut transportieren. Und insofern kommen da Journalisten oft in die Situation, dass sie mit Menschen sprechen, die vielleicht ein Trauma erlebt haben.
Dann lass uns doch tatsächlich genau darauf mal schauen. Also da klingt schon so ein bisschen mit, als Journalist kann man da vieles suboptimal bis falsch machen, sagen wir mal. Zum Beispiel, Daniel hat es vorhin schon gesagt, mit so ganz einfachen Fragen, die man manchmal vielleicht sogar fast ein bisschen beiläufig stellt. Wie geht's Ihnen oder was ist genau passiert? Was ist denn eigentlich an diesen und vielleicht auch an anderen Fragen problematisch?
Also wenn du eine Person fragst, die ein Trauma erlebt hast, wie geht's dir, wie geht's Ihnen, was erwartest du da für eine Antwort? Ne? Mhm. Die liegt ja eigentlich auf der Hand. Man spricht ja oft mit diesen Menschen auch nur, weil es ihnen eben schlecht geht. Und abgesehen davon, dass das eben eine sehr klischeebehaftete Frage ist, löst diese Frage möglicherweise auch Emotionen aus oder wird ja auch gestellt, um Emotionen zu provozieren. Und gerade deshalb finden das Betroffene oft ja unangebracht und auch sehr unangenehm. Und die andere Frage, was genau ist passiert? Also wenn man von einer traumatisierten Person erwartet, dass sie quasi rekonstruiert, was sie erlebt hat, wie das Traumaereignis abgelaufen ist. Das kann im schlimmsten Fall eben auch dazu führen, dass die Person ein Flashback erlebt, also quasi sich die Traumasituation vor dem inneren Auge nochmal abspielt und die Person das alles nochmal wiedererleben muss. Und das will man ja im Grunde genommen nicht unbedingt auslösen als Journalist.
Ich finde das sehr interessant und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe mir, obwohl ich auch ganz normal als Reporter unterwegs bin und auch mal über Blaulichtereignisse schon berichtet habe, mir darüber ehrlich gesagt noch keine so großen Gedanken gemacht habe. Jetzt bin ich darauf gestoßen, denn du hast dich im Rahmen deiner Masterarbeit damit beschäftigt und hast dir dabei auch stichprobenartig angeschaut, inwieweit diese traumasensible Interviewführung in der journalistischen Ausbildung eine Rolle spielt. Ich kann ja sagen, bei mir hat sie keine Rolle gespielt. Was hast du denn herausgefunden?
Bei mir wurde sie freiwillig angeboten, aber ich habe das Seminar tatsächlich nicht wahrgenommen. Dafür aber dann meine Abschlussarbeiten darüber geschrieben. Also meine Erhebung, die war qualitativ, nicht quantitativ. Das heißt, ich habe mit wenigen Leuten gesprochen, dafür aber sehr ausgiebig. Und das waren zum größten Teil Leiter und Leiterinnen von Ausbildungsstätten. Die waren sich im Grunde genommen einig darüber und haben alle gesagt, ja klar, es ist super wichtig, dass Journalisten sensibilisiert sind dafür, dass sie wissen, dass das eine Sondersituation ist, wenn man eben mit solchen Menschen spricht und ein Interview führt. Aber von denjenigen, also quasi alle haben das gesagt und von denjenigen haben dann aber auch nur 4 Leute, also die Hälfte, gesagt, ja und deswegen bieten wir auch genauso ein Seminar an.
Was glaubst du denn, warum gibt es sowohl auf Ausbildungsseite, aber dann infolgedessen vielleicht insgesamt auch bei vielen Journalistinnen und Journalisten so einen Mangel an Sensibilisierung?
Ich glaube, das kann man auf 2 Ebenen betrachten. Also Ebene 1 wäre quasi das, was mir die Ausbildungsleiter und Leiterinnen in den Interviews gesagt haben. Die haben gesagt, so eine Ausbildung, die ist zeitlich begrenzt. Wir haben 18 bis 24 Monate Zeit, um die Leute auszubilden. Und gleichzeitig hat es eben in den letzten Jahren einen Anstieg an Anforderungen gegeben an junge Journalisten und Journalistinnen. Also sie sollen technisch bewandert sein, am besten schreiben können, filmen können, schneiden können, Audio können, alles können. Gleichzeitig sich mit sozialen Netzwerken auskennen, die Innovationen kennen und angesichts dessen fällt dann eben so ein Bereich wie traumasensible Interviewführung schnell mal weg und deswegen müsste man eben auf die 2. Ebene schauen, nämlich warum fällt das weg, warum ist das auf der Prioritätenliste nicht so weit oben und da muss ich tatsächlich sagen, hatte ich den Eindruck bei meinen Befragungen, dass viele einfach diese Omnipräsenz von Trauma gar nicht wirklich wahrnehmen. Also bei vielen war es so, dass die erste Assoziation war Kriegs- und Krisenreporter und Reporterin, die betrifft das. Aber wenn man dann Beispiele aufgeführt hat, wie zum Beispiel die Journalisten, die 2010 bei der Love Parade in Duisburg waren, die dahin sind und dachten, wir berichten jetzt über ein Techno-Festival und es wird richtig Partyberichterstattung und am Ende ist dann halt diese Katastrophe passiert, wo sie von einer Sekunde auf die andere komplett switchen mussten. Oder aber ein anderes Beispiel wäre der Anschlag in dem Fußballstadion 2015 in Paris, wo auch Sportreporter hingegangen sind, um über ein Nationalspiel zu berichten und auf einmal geht halt eine Bombe hoch vor dem Stadion. Das sind natürlich krasse Extremsituationen. Das kann natürlich auch genauso dem Lokalreporter von der Kreiszeitung passieren, der zum Unfall zur Landstraße geschickt wird. Aber ich glaube eben, es ist weder beim Unfall bei der Landstraße noch eben bei so Extremsituationen den Leuten bewusst oder den Verantwortlichen bewusst, dass es wirklich was mit Trauma zu tun hat. Und ein Beispiel fand ich da aus meiner Arbeit auch ganz interessant. Eine meiner Interviewpartnerinnen, die solche Seminare gibt für traumasensible Interviewführung, die sagte mir, manchmal, da nennt sie das, den Begriff Trauma gar nicht im Titel des Seminars, sondern sagt dann Umgang mit Extremsituationen. Und dann melden sich tatsächlich mehr Leute an, als wenn sie Trauma explizit in dem Titel nennt. Eben weil offenbar diese Omnipräsenz von Trauma vielen Journalisten nicht so bewusst ist.
Das ist aber auch, glaube ich, ganz interessant, aus sich nochmal vielleicht zu hinterfragen, warum sollte ich mich näher mit dem Thema beschäftigen? Ja, also ich meine, schon allein, dass der Seminartitel da verändert worden ist, damit mehr Journalistinnen und Journalisten teilnehmen, finde ich schon sehr vielsagend. Aber was können vielleicht noch weitere Gründe sein, dass es für Journalisten relevant ist, sich mit dem Thema Trauma zu beschäftigen? Und was dann auch Einfluss auf die eigene Arbeit haben kann.
Ja, also eben das ist es ja. Also Journalisten kommen mit Trauma nicht nur in Berührung aufgrund der Interaktion mit Gesprächspartnern, sondern sie können natürlich auch selbst von Trauma betroffen sein, gerade in so Extremsituationen wie jetzt Duisburg, die Love Parade oder Terroranschläge oder eben dann tatsächlich in Kriegs- und Krisengebieten. Da müssen Journalisten eigentlich ja auch sich damit auseinandersetzen, wie können sie sich schützen und wie können sie sich auch schützen, ein sekundäres Trauma zu erleiden, also quasi durch das Leid ihrer Gesprächspartner sozusagen angesteckt zu werden. Und eine andere, dritte Ebene, die eigentlich auch total relevant und wichtig ist, ist die Frage nach, was können wir eigentlich unseren Rezipienten und Rezipientinnen überhaupt zumuten? Also was für Bilder können wir zeigen? Bis zu welchem Grad kann man blutige Leichen zeigen? Ist es vertretbar, dass man Livestreams von Terroranschlägen auf seine Seite packt als Video, auch wenn man nicht bis zum bitteren Ende alles zeigt, aber es nur sozusagen andeutet oder die ersten Schritte? Und diese Rezipientenebene wäre dann quasi die dritte Ebene in diesem ganzen Komplex Trauma und Journalismus, die eigentlich für Journalisten total wichtig ist.
Jetzt haben wir ja gerade schon auch ein bisschen darüber gesprochen. Das ist ja aber, wenn nicht auch viele, aber immerhin Seminare und Weiterbildungsangebote auch gibt. Da ist dann ein bisschen die Frage, inwieweit kann man eigentlich traumasensible Interviewführung überhaupt erlernen? Also brauche ich da erstmal vor allen Dingen Talent oder inwieweit kann mir auch wirklich Handwerkszeug dabei helfen?
Das ist witzig, das war auch eine Frage, die ich den Experten gestellt habe. Also im Grunde genommen kann man es lernen. Es gibt gewisse Regeln oder ich nenne es lieber Handlungsempfehlungen, also keine starren Regeln, die man befolgen kann, die man beachten kann, wie zum Beispiel, frag nicht unbedingt als allererstes, wie es der Person geht. Aber klar ist, dass natürlich nicht jede Person empathisch genug ist, um so ein Gespräch wirklich gut zu führen. Das heißt aber nicht, dass solche Seminare nicht flächendeckend angeboten werden sollten, weil eben nur einige wenige Journalisten überhaupt in der Lage sind, dazu so sensible Gespräche zu führen, sondern selbst wenn man diese Empathie oder diese Sensibilität von Natur aus nicht besitzt, kann man ja immer noch in so eine Situation geraten. Und dann ist es vielleicht doch hilfreich, wenn man zumindest mal so grundsätzliche Regeln gehört hat, wie man in so einer Situation umgehen kann.
Wie genau funktioniert denn traumasensible Interviewführung?
Man kann das in die drei Arbeitsschritte so ein bisschen aufteilen. Also Vorbereitung, dann während des Interviews und Nachbereitung. Bei der Vorbereitung sollte man mehr oder weniger darauf achten, ob man, dass man auf den Interviewpartner besonders zugeht, also entsprechend dem Interviewpartner die Möglichkeit gibt zu entscheiden, wo findet das Interview statt, wann findet es statt, wie lange soll es dauern. Man kann zum Beispiel im Vorfeld Stoppzeichen vereinbaren, also wenn es irgendwann dem Gesprächspartner zu viel wird, dass er dann ein Zeichen gibt, dass man eine Pause macht. Man kann vorher vereinbaren, ob es bestimmte Themengebiete gibt, Bereiche gibt, über die diese Person auf keinen Fall sprechen will und auch nicht angesprochen werden will darauf. Also in der Hinsicht ist es wichtig, dass man dem Gesprächspartner das Gefühl der Kontrolle gibt, weil ich hatte es ja am Anfang erwähnt, so ein Trauma entsteht auch vor allem dadurch, durch dieses Hilflosigkeitsgefühl, durch das Gefühl, Kontrolle verloren zu haben in der Situation. Und insofern ist es ganz wichtig, dass dieses Kontrollverlustsgefühl nicht nochmal im Interview aufkommt. Das wäre so bei der Vorbereitung. Während des Interviews ist es super wichtig, dass man aufmerksam zuhört. Das klingt jetzt sehr banal, sollte ja eigentlich in jedem Interview passieren. Aber wenn man ehrlich ist, als Journalist hat man vielleicht manchmal was anderes im Kopf. Man denkt vielleicht an die Deadline oder man denkt, wie man jetzt die nächste Frage stellen kann, welche Frage als nächstes passen würde. In dem Fall ist es halt wirklich wichtig, aufmerksam zuzuhören, weil es Gesprächspartner sehr schnell merken und dieses dann schnell ein Gefühl aufkommen kann, dass sie sich nicht gewertschätzt fühlen, dass ihre Geschichte vielleicht gar nicht so wichtig ist, wie sie ihnen persönlich ist. Und was eben auch sehr viele Gesprächspartner in meiner Arbeit gesagt haben, was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass man in erster Linie auf die Menschen als Mensch zugeht. Also dass man, klar, man ist Journalist, man ist jetzt auch nicht Therapeut oder beste Freundin oder was auch immer, aber man soll diesen menschlichen Blick und diese Empathie nicht komplett ablegen, weil man ja schon dazu neigen kann, wenn man jetzt eine Story schreiben, drehen, wie auch immer will, dass man dann darauf aus ist, emotionale O-Töne zu kriegen, emotionale Zitate aus der Person zu kriegen und die sollte man eben nicht um jeden Preis sozusagen aus der Person rausholen. Und bei der Nachbereitung, und dann bin ich auch gleich durch, ist es wichtig, darauf zu achten, auf Details vor allem zu achten. Das fand ich total interessant, dass viele Betroffene sich daran stören, wenn vermeintlich Kleinigkeiten irgendwie falsch sind, das Alter, der Name falsch geschrieben oder ähnliches. Und dass man sich nochmal vor Augen führt, wie nimmt diese Person am Ende den Beitrag oder den Artikel wahr, den ich über sie schreibe, will diese Person wohl so dargestellt werden oder nicht?
Wenn ich jetzt noch mal einmal ganz kurz bei dem mittleren Block bleibe, also der Interviewführung und dem ja auch guten und aktiven Zuhören, woran kann ich eigentlich möglicherweise erkennen in einer Gesprächssituation, dass ich es mit einer Person zu tun habe, die ein Trauma hat? Also möglicherweise bei manchen Menschen kann man das jetzt mit einer, wenn man ein gewisses Grundmaß an Sensibilität mitbringt, vielleicht vorher erstmal erahnen und mal so als Hypothese annehmen, aber man sieht das den Leuten ja auch nicht sozusagen an die Stirn geschrieben. Möglicherweise, ich stelle mir gerade eine Situation vor, man sitzt in einem Gespräch und merkt erst eigentlich, wenn man da sensibel ist, in der Situation, oha. Also gibt es da auch so nochmal so Tricks, die einem da helfen, irgendwie so ein Radar zu entwickeln für Menschen mit Traumata?
Also,
du kannst auch Nein sagen, aber das fiel mir gerade so ein.
Ich denke nicht. Ja, das ist eine gute Frage. Ich schätze, wenn man es erkennt, ist es vielleicht schon zu spät, weil man ja dann vielleicht irgendwas getriggert hat, dass die Person das überhaupt zeigt nach außen hin, ne? Dass sie gerade an irgendwas erinnert wird, was sie an das Trauma-Ereignis erinnert oder so. Wenn man aber vielleicht, um das anders zu beantworten, spontan in eine Situation gerät, wo man nicht vorbereitet reingeht. Also es ist jetzt kein Gespräch zum Jahrestag nach dem Amoklauf oder sowas, sondern man ist vor Ort, etwas passiert und man muss jetzt mit Personen sprechen, die möglicherweise traumatisiert sind. Und man hat jetzt vorher nicht 50 Ratgeber gelesen, wie man denn vorgehen soll. Dann ist vielleicht ein Gedanke ganz gut, den man sich machen kann, nämlich wenn ich mir vorstelle, diese Person ist jetzt meine Mutter, mein Vater, meine Schwester, Bruder, wer auch immer, wie würde ich mir wünschen, dass meine Journalistenkollegen an diese Person rangehen und mit ihr sprechen? Also wirklich an der Stelle ist wieder Empathie super wichtig. Und man, solange man es halbwegs mit seinem Gewissen auch vereinbaren kann, die Art und Weise, wie man auf eine Person zutritt, macht man, glaube ich, schon einiges richtig. Und wenn man merkt, eigentlich überschreite ich gerade total meine eigenen Grenzen, ich handle gerade nicht so, wie ich es mit meinem Gewissen vereinbaren kann, dann besteht eben eher die Gefahr, dass man da auch sozusagen Fehler macht.
Wie kann ich mich denn fortbilden, wenn ich das jetzt selber in die Hand nehmen möchte?
Ja, also wer jetzt gerade in der Ausbildung steckt, in der journalistischen Ausbildung, kann natürlich mit seinen Ausbildungsleitern mal sprechen. Es gibt nicht so viele Experten in Deutschland und Expertinnen, die sich mit dem Thema befassen. Das heißt, wenn man Journalismus, Trauma, Seminar, Interviewführung googelt, dann findet man die 4 bis 5 Namen, die hier in Deutschland relativ aktiv sind. Dasselbe kann man ja eigentlich auch machen, wenn man schon im Job steckt und einfach nach einer Fortbildung fragen. Wenn das jetzt so schnell nicht umzusetzen ist, dann kann ich die Website vom DART Center empfehlen. Das ist ein Research Center, das wurde in den 90ern in den USA gegründet und die befassen sich quasi seitdem mit dem ganzen Themenkomplex Journalismus und Trauma. Und die haben super viel PDFs, super viele Ratgeber für die unterschiedlichsten Bereiche. Also da kann man wirklich gezielt gucken, wenn man jetzt zum Beispiel ein Interview anstehen hat mit einem Kriegsveteran oder ein Interview mit einer geflüchteten Person, dann gibt es wirklich diese verschiedenen Themenbereiche, die dort aufgelistet sind, wo man sich ganz gezielt darauf vorbereiten kann und sehr, sehr viel Input bekommt. Also das sind wirklich auf jeden Fall gute Quellen.
Sagt Mariana Denjan, wir haben mit der Journalistin über ihre Masterarbeit Traumasensible Interviewführung, Talent oder Handwerk gesprochen. Danke für deinen Besuch.
Gerne.
Ja, Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das positive Medienmagazin.
Es ist ja nicht alles schlecht in sozialen Netzwerken oder im Internet überhaupt. Daran wollen wir uns und auch euch alle paar Wochen erinnern und die Betreiber von Social-Media-Accounts vorstellen, die ihre Profile besonders gut pflegen.
Gut, weil es entweder gut für die Gesellschaft ist oder gut unterhält oder einfach für viele Nutzer Sinn macht. Wir schauen also auf die positiven Ecken des Netzes, wenn man so will. Und heute, da möchten wir euch wieder so einen Sinnfluencer präsentieren. Ja, wie das eine Hörerin von uns bei unserem letzten, einem der letzten Porträts auf Twitter mal bezeichnet hat. Sinnfluencer, finde ich ein ganz gutes Wort.
Wir schauen nämlich auf den Twitter-Account Muschelschloss. Den Twitter-Account gibt es jetzt genau 10 Jahre und ihrem Account folgen besonders viele Journalisten. Eine Journalistin selber ist sie aber nicht.
Es gibt mal was zu lachen, mal was Interessantes aus der ganzen Welt und oft auch Breaking News, die es woanders noch nicht gab. Und in ihrer Selbstbeschreibung steht, investigative Bloggerin, meistens einen Schritt schneller als Reuters.
Tja, aber wer ist denn Muschelschloss? Die Stimme werdet ihr jetzt kennenlernen, denn sie gehört zur Karin. Sie ist ein echtes Münchner Kindle. Seit einiger Zeit lebt sie aber in Niederbayern in einem kleinen Ort. Wobei, ob sie mittlerweile nicht Twitter eher als ihr Zuhause bezeichnet, das erfahrt ihr jetzt, denn wir sprechen live mit Muschelschloss. Guten Abend, Karin.
Hallo.
Ja, dir folgen ja viele Journalisten auf Twitter. Was vermutest du? Warum ist das der Fall?
Weil ich informativ bin, schnell Abwechslung und mit lustigen Dingen reinbringe. Und ich denke mal, ja, dass man sich auf mich auch verlassen kann.
Wenn wir mal kurz noch bei den vielen Journalisten unter deinen Followern bleiben, ist das eigentlich was, worüber du während deiner Twitter-Arbeit viel nachdenkst oder ist das eigentlich für dich eher nebensächlich?
Ja, ich sag mal halt irgendwo, die folgen mir, damit sie sich vielleicht auch Arbeit sparen. da muss man selbst nicht mehr recherchieren. Und ja, bei mir gibt es halt einfach die schnellsten Neuigkeiten.
Welche Bedeutung hat denn für dich Twitter?
Twitter ist, ja, ich liebe Twitter. Und vor allen Dingen deshalb, man kann sich das Twitter super gut einrichten. Je nachdem, für was man sich interessiert. Und man hat nur wenig Zeichen zur Verfügung. Deshalb fällt also das Blabla weg. Ich finde es höchst spannend, interessant. Vor allen Dingen ist man immer auf dem Laufenden. Auch die Hashtags liebe ich. Und man findet eigentlich alles. Und vor allen Dingen kann man in Sekunden Kontakte aufbauen. Und man ist immer sofort am Ort des Geschehens.
Wenn ich jetzt nochmal überlege, wir hatten deine Selbstbeschreibung ja vorhin schon zitiert, meistens schneller als Reuters. Das ist ja auch ein Anspruch, den du da formulierst. Was reizt sich denn daran, schneller als ja eben so manche sehr renommierte Nachrichtenagentur zu twittern?
Ach, das ist einfach Bauchgefühl bei mir. Es ist nicht so, dass ich jetzt Eilmeldungen suche oder wo was passiert ist. Ich habe mir einfach über die 10 Jahre einen super Account aufgebaut. Es ist so, dass ich nur dem Besten folge. Ich folge auch nicht zurück, sammle keine Follower. Ich schaue mir jeden ganz genau an. Somit fällt eigentlich bei mir das raus, dass ich dumme Antworten bekomme. Und ich schaue mir halt jeden ganz genau an.
Das finde ich interessant, diese Aspekte, die du genannt hast. Lass uns das mal so noch so ein bisschen auseinanderdröseln, weil ich glaube, da kann man viel von lernen. Denn es ist ja doch schon so, dass viele sich manchmal beklagen, Twitter ist für mich kein guter Ort, da wird nur geschimpft, da wird nur gehetzt und so weiter und so fort. Lass uns da mal auf die verschiedenen Aspekte anschauen, wie du das machst. Lass uns erstmal bei den Themen anschauen. Welche Themen reizen dich denn besonders?
Ach, ich bin halt sehr vielseitig, mich interessiert ganz viel. Ja, es ist halt einfach so, ich bin halt keine 20 mehr, habe eine gewisse Lebenserfahrung. ich bin schon immer sozial eingestellt gewesen und vor allen Dingen bin ich deshalb auch auf Twitter gegangen, weil ja durch meine Lebenserfahrung, ich war früher mal in Foren unterwegs. Da bin ich dann raus, ja, irgendwann war das auch, war die Zeit beendet in den Foren. Und auf Twitter ist einfach so, dass man ja das ausblenden kann mit der Hetze, mit dem Rassismus. Ich muss nicht alle lesen. Ich kann stumm schalten, ich kann blocken. Also ich habe mal nachgeschaut vor kurzem, ich habe 7800 Accounts geblockt.
Wow, das ist das ist mehr als du folgst, ne?
Ja.
Und wie stellst du deine Quellen dann zusammen? Also wenn du da genau drauf schaust, was ist da für dich
meine Quellen? Ich habe keine Listen, ich habe das ganz normale Twitter und alles, was ich weiß, das wird mir durch meine Timeline reingeschwemmt.
Du hast ja vorhin gesagt, du folgst nur den Besten. Also woran machst du denn fest, ob jemand zu den Besten zählt? Also für dich jemand ist, dass du sagst, dem folge ich oder der?
Dem Besten, also einfach, dass der Mensch in Ordnung ist. Ich schaue mir die Tweets an, ich schaue mir das Profil an. Wenn mir jemand folgt, dann suche ich auch über Google oder wer ist denn das oder ja, solche Dinge. Und mit der Zeit lernt man ja auch diese Accounts kennen und dann folge ich auch zurück, manchmal.
Und wie ist es dann, wenn du jetzt so eine Nachricht siehst, die dann über deinen Account reinkommt und du überlegst, ja, retweete ich das oder mache ich deinen eigenen Tweet zu? Wie entscheidest du, was eine wertvolle Nachricht ist oder vielleicht was falsch ist? Da muss man ja ehrlicherweise sagen, da haben ja sogar manchmal Journalisten so ihre Schwierigkeiten mit.
Ja gut, da muss ich anfangen, zu 99% lässt mich mein Bauchgefühl nie im Stich.
Wie hast du das trainiert?
Nein, das ist einfach, das habe ich einfach. Also ich habe einfach das Gefühl, für was das wichtig ist. Oder das jetzt eine besondere Meldung ist.
Und das haben ja auch schon, glaube ich, echt viele bestätigt, die auch gerne folgen oder auch davon von deinem Account erzählen, auch so im Medienkreis. Gibt es da irgendeine Geschichte, an die du dich erinnerst, die sich schon aus der Interaktion mit deinen Followern ergeben hat?
Ach, ich habe da viele Geschichten. Da könnte man, glaube ich, Stunden sprechen.
Kein Problem.
Es ist so, ich habe zum Beispiel schon mal einen Journalisten, habe ich schon mal Twitter gelernt. Der hat jetzt, glaube ich, 15.000 Follower. Und es ist wirklich so, dass wenn irgendein Problem ist oder was, auf Twitter wird da immer geholfen. Also mir geht es so. Und ich helfe auch. Es ist wirklich so, dass mir interessieren viele Sachen wie die Doppelverbeitragung, Steuern auf Renten, Wohnungsnot, Mieten, die Flüchtlingspolitik, es ist also himmelschreiend, was da jetzt in Griechenland ist. Die Politik interessiert mich. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Follower, da folgen wir uns schon jahrelang. Der hatte Krebs, das war gut und jetzt hat er wieder Metastasen. Also das ist mir überhaupt nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Dann habe ich ihn heute angeschrieben und habe ihm das berührt mich einfach und habe ihm angeschrieben, was er sich denn wünschen würde oder was ihm Kraft gibt. Ja, und dann hat er mir halt gestanden, er würde halt gerne mal an die Nordsee fahren. Und jetzt bin ich ständig am Überlegen, wie ich das umsetzen kann, dass man ihm da irgendwie hilft. Der hat Erwerbsminderungsrente, hat also auch nicht viel. Und ich würde ihm echt wünschen, dass er da an die Nordsee kommt irgendwann. Vielleicht gibt ihm das Kraft, dass er das Ganze besser übersteht. Und es ist halt so, als meine Mutter zum Beispiel von der Katze gebissen wurde, hatte sie eine wahnsinnige Infektion. Da habe ich dann auch auf Twitter nachgefragt, ob jemand weiß, was man tun kann. Habe Bild reingestellt und da wurden mir auch Ärzte genannt oder was ich machen soll. Meine Mama ist dann in das Wundzentrum gegangen, Sie hat Hautverpflanzung gekriegt, die Wunde ist noch nicht ganz zu. Aber deshalb, dank Twitter ist das dann so umgesetzt worden.
Also du erlebst also auch, dass ein Twitter ein sozial wertvoller Raum ist. Viele machen sich ja mal ein bisschen Sorgen um Twitter. Du hast schon gerade gesagt, dass du eine sehr große Blockstrategie hast, damit Twitter für dich ein freundlicher Ort bleibt. Da höre ich aber auch so ein bisschen raus, damit Twitter für einen ein freundlicher Ort ist, das ist schon viel Arbeit.
Ja, das ist viel Arbeit. Das ist viel Arbeit und vor allen Dingen muss man halt immer Acht geben. Man kann sie mit ein paar Accounts wirklich den Twitter-Account, ich sage jetzt einfach mal, versauen. Man muss immer aufpassen, dass die Timeline stimmt und dass es halt da nicht so viele, ich sage immer, Himbeer-Tonis gibt, die einfach nur Blabla machen und nichts zu sagen haben oder dir irgendwie Mist rein schwimmen in die Timeline. Und so mache ich das.
Wenn du jetzt nochmal so schaust, wie du das so jeden Tag so machst, wann sagst du, das war heute mein richtig guter Tag auf Twitter?
Das sage ich nie.
Nein?
Nein, das ist für mich sage ich nicht. Obwohl ich Twitter liebe und ich bin chronisch krank, für mich ist Twitter Information und auch Ablenkung. Und wenn ich nicht mehr mag, dann mache ich die Klappe zu und fertig.
Zack, Karin aus Bayern, die Stimme hinter dem Account von @Muschelschloss, haben wir euch vorgestellt hier in eine Stunde was mit Medien. Schönen guten Abend nach Bayern.
Ja, ebenso. Tschüss, danke.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
So, Herr Peller, spielen wir ein Ründchen?
Ah, okay.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Du warst so bereit heute. Das ist so, ich hatte Widerstand erwartet, wie sonst immer jeden Donnerstag.
Widerstand ist zwecklos, weißt du? Ich stimme mich schon mal ein auf morgen. Oder heute 24 Uhr.
Was ist das denn dann?
Da gucke ich wieder hier Dingsbums, ne? Picard.
Die neue Serie, ja. Sehr ja.
Gut. Ach, egal.
Ach, bist du vor 2 Wochen auf den Geschmack gekommen, als wir darüber gesprochen haben?
Ich hab festgestellt, dass ich... Also ehrlich gesagt habe ich während des Köpfe-Quizzes vor allen Dingen, was wir ja auch noch mit den beiden werten Kollegen hier gespielt haben, da habe ich festgestellt, dass ich gar nicht so wenig weiß darüber und habe dann reflektiert, dass ich eigentlich doch mehr Trekkie bin, als ich dachte. Und habe gesagt, jetzt guckst du es dir an.
Eins kann ich dir versprechen, ich stelle dir heute keine Star Trek-Fragen. Ich habe dir heute nämlich Radiofragen mitgebracht. Heute ist ja World Radio Day, Weltradiotag. Das wollen wir so ein bisschen feiern. Ich hab Fakten und Kurioses rund ums Radio.
Ich habe auch ein bisschen, du hast mir verraten, das ist ja ein kleiner Vorsprung, dass ich auch so ein bisschen auch was rund um den World Radio Day oder sag mal Weltradiotag oder kann man beides sagen, ne?
Ich finde, wir sagen Weltradiotag.
Weltradiotag, ja. Ja, fein. Dann starte du doch einfach mal.
Ich möchte von dir wissen, wie viele Radiosender gibt es in Deutschland? Und ich gebe dir ein bisschen Hilfe. Ich sag dir mal, wie viele Webradio-Angebote gezählt werden. Dann ist es vielleicht einfacher für dich einzugrenzen, wie viele Radiosender es gibt. 2399. Wo gehst du hin?
Ich denke, solange ich nicht spreche, brauche ich da nicht am Mikrofon stehen, oder? Das Entscheidende ist doch, dass ich auf den Punkt zurück bin.
Das stimmt. Also, es gibt 2399 Webradio-Angebote. Wie viele Radiosender gibt es, die per UKW oder Digitalradio über die Wellen in Deutschland lizenziert ausgestrahlt?
Also, du möchtest jetzt von mir eine Zahl haben.
Ja.
Ist das richtig?
Ja.
Dann sage ich mal erstmal, ich nehme mich mal an, es sind weniger.
Das ist gut.
Nämlich... Wie viel Digitalradiosender? Oder
Digitalradiosender weiß ich nicht. Aber Webradioangebote.
Webradioangebote.
2399.
Ich sag mal, es sind unter 1000.
Aha. Ach, du weißt es doch, du kokettierst doch jetzt.
Ich glaube, ich hab's gelesen. 500?
Falsch! 449. Na gut, ich lasse es gelten, Herr Peller.
Letzte Woche habe ich zu irgendwas 450 gesagt, als es 500 war. Da hast du es nicht gelten lassen.
Komm, Herr Peller, heute ist Weltradiotag, dann gönne ich dir das.
Okay.
Und da muss ich dir was mega Interessantes erzählen. Ich dachte ja, dass die Zahl der Radiosender so ein bisschen zurückgeht. Ne?
Aber die steigt, ne?
Hammer. Vor 2018 hatten wir noch 418 Radiosender in Deutschland. Und da sind jetzt nochmal fast 30 draufgekommen in einem Jahr. Und die Zahl steigt und steigt. Wir hatten, so 2003 waren es noch über 300 Radiosender. 1993 waren es 227 und im Jahr 89 waren es 140 Sender, also viel weniger. Und 87 waren es nur 44. Ist das nicht absurd?
Das ist wirklich absurd.
Da sagt mal einer, Radio ist kein Zukunftsmedium. Finde ich Hammer.
Das stimmt. Cool. Ich habe ein Zitat für dich.
Mhm.
Du kannst mir sagen, wer das gesagt hat.
Mhm.
Heute anlässlich des Welttags des Radios. Zitat heißt, an diesem Welttag feiern wir die Kraft des Radios, Vielfalt in all ihren Formen zu reflektieren und zu fördern.
Aber so ein bisschen so ein PR-Spruch, ne?
Ja, eben. Wer sagt denn am Welttag des Radios?
Wer macht denn PR fürs Radio? Die Radiozentrale zum Beispiel?
Könnte es gesagt haben. Ich gebe dir einen kleinen Tipp.
Okay.
Ich habe dies sozusagen aus dem Englischen übersetzt.
Ach so.
Also originalsprachlich, das ist vielleicht jetzt verwirrend gewesen, war es ein englisches Zitat.
Okay, dann glaube ich, dass das jemand von der BBC war.
Nein, das ist leider nicht richtig. Ich kann dir sagen, wer es gesagt hat.
Mhm.
Und zwar hat das gesagt, quasi in seiner offiziellen Grußbotschaft, Audrey Azoulay, also der Generaldirektor der UNESCO, die ja quasi Gründer, Väter, Mütter, Organisation des World Radio Days sind. Also ohne die gäbe es das ja eigentlich nicht.
Ah, die machen und diese ganzen Teile.
Ja, die machen eigentlich das ganze offizielle Rahmenprogramm drumherum, die UNESCO.
Hm.
Und dann muss es natürlich auch wichtige PR-Sprüche geben. Aber es klang gut, dachte ich. Kann man mal so hier droppen.
Aha. Ja, was hat er nochmal gesagt? Ich hab schon wieder vergessen.
Ja, er hat gesagt, das ist sozusagen, ich kann es dir nochmal vorlesen. Also an diesem Welttag feiern wir die Kraft des Radios.
Ah.
Vielfalt in all ihren Formen zu reflektieren und zu fördern. Also,
ach, das ist eigentlich ganz schön, ja, wenn man
genau
sich darauf einlässt.
Ja. Also Diversity ist ja tatsächlich das diesjährige Motto auch des World Radio Days.
Mhm. So, außerdem möchte ich mal gerne von dir wissen, ich nenne dir jetzt mal so drei Dinge, die die Deutschen wie verrückt täglich nutzen.
Okay.
Und ich möchte, dass ich nenne sie dir alphabetisch, dass du sie aber nach der Nutzung sortierst.
Ja.
Das erste ist Facebook, das zweite ist Radio und das dritte ist WhatsApp.
Und das heißt, wie oft oder wie lange?
Ja,
oder?
Also wie viele Millionen Deutsche jeweils diese App nutzen. Du brauchst jetzt keine Zahlen sagen, sondern nur die richtige Reihenfolge. Und als erstes sollte natürlich dann das Ding sein, was am häufigsten genutzt wird. Und auf Platz 3 das, was von den dreien am wenigsten genutzt
also
wird.
Also auf Platz 3 Facebook.
Okay.
Es könnte sein, dass du mich in eine Falle lockst, dass ich nämlich sagen soll, am World Radio Day ist es natürlich das Radio, sonst würdest du ja gar nicht so fragen.
Mhm.
Es könnte auch sein, dass du sagst, ist das nicht krass? Guck mal, wie weit verbreitet WhatsApp eigentlich schon ist und dass es natürlich WhatsApp ist. Ich glaube aber, irgendwo gelesen zu haben, dass sowieso 96% aller Deutschen Radio hören und irgendwie auch ziemlich viel und lange. Also deswegen sage ich, Radio, WhatsApp, Facebook, Radio sozusagen Platz 1.
Nee,
WhatsApp, Radio, Facebook.
Nee.
Richtig. Ja. Ich habe es mir gut hergeleitet, dann war es eine 50-50-Chance.
Es ist tatsächlich, also man muss einfach sagen, es ist richtig beeindruckend. Also 23 Millionen Deutsche nutzen täglich Facebook. Ja, und das ist stabil.
Mhm.
Radio schalten täglich 36 Millionen ein. Jetzt ist die Frage, also mehr. Also,
ja.
Jetzt ist die Frage, wie viel ist es bei WhatsApp? Da habe ich jetzt keine Millionenzahl, aber bei der täglichen Nutzung bei Facebook weiß man, dass das 21% sind.
Ja.
Das sind ja bei 23 Millionen. Das heißt, bei WhatsApp sind es 63% der Deutschen. Das heißt, es müssen auch irgendwie so über 60 Millionen sein. Also ganz, das ist echt krasser Abstand. Also fast doppelt so viele nutzen WhatsApp täglich im Vergleich zum Radio und erst dann kommt Facebook.
Okay.
Aber immerhin noch trotzdem beeindruckend, dass das alles so auf Augenhöhe spielt.
Weißt du eigentlich, das ist meine nächste Frage, wem wir es, also jetzt, ich habe ja vorhin schon von der UNESCO geredet, aber ich meine sozusagen noch, wem konkret wir es eigentlich zu verdanken haben, dass wir am 13. Februar den Weltradiotag begehen? Das ist nämlich sozusagen auf Initiative eines Landes zurückzuführen, die damals gesagt haben, damals ist ja kurz sozusagen nach, also das war ja 2011, gesagt haben, lass uns doch mal so einen Weltradiotag machen.
Oh, 2011, wer war 2011? Mexiko.
Ja, fast.
Argentinien.
Also, nein, also
Brasilien.
Nein, jetzt hör dir mir
USA.
Doch mal. Du willst dir die Brücke nicht bauen lassen. Ich wollte sagen, die Sprache in diesem Land ist die gleiche wie in Mexiko. Da ist die Musik zu Ende. Spanien wäre die richtige Antwort gewesen. Den Punkt gebe ich dir leider nicht. Also die Spanier haben das angeregt.
Ach, die sprechen Spanisch, stimmt.
Genau, ja, das hätte man wissen können.
Ah, also Spanier. Das,
ja, egal.
Die Spanier.
Ja, genau. Die Spanier reden Spanisch. Okay. Die Mexikaner reden halt auch Spanisch.
Okay, so Herr Päder, ich möchte von dir wissen, in meiner dritten Frage.
Oh nein.
Wie lange hören wir denn, also wie viele Minuten hören wir im Schnitt, wir Deutschen? Radio.
Das 136 Minuten.
136 Minuten, das ist leider zu weit weg von den tatsächlichen 181 Minuten.
Ach komm.
Und das ist auch, muss man ganz ehrlich sagen.
Eine Stunde daneben, ne?
Eine Stunde was mit Medien daneben.
Ja, Mist. täglich.
Und ja, das ist wirklich viel und das ist auch schon echt sehr lange auf hohem Niveau. Das war nur, ehrlich gesagt, 2001 höher, bei rund 200 Minuten. 2001, 2002 war auch ein besonderes Jahr, weil das war nämlich auch der Höhepunkt der Printzeit, der Tageszeitungzeit.
Ja.
Und seitdem ist da halt so ein bisschen nicht so einfach. So.
Okay.
Aber das fand ich irgendwie auch interessant, nochmal rauszusuchen.
Sag mal, weißt du noch, ich lenke ab. Ich bin ja sehr nah dran am Radiotag geblieben. Ich habe gedacht, dass du so total Spezialfragen stellst. Und dann habe ich gedacht, muss ich noch speziellere Spezialfragen stellen. Jetzt komme ich so schnell gar nicht mehr sozusagen auf ein anderes Niveau runter.
Wirst du gerade meine Fragen?
Nein, ich finde die total gut. Ich habe es nur falsch verstanden. Es hätte ja auch Sinn gemacht, einfach zu sagen, lass uns Fragen ums Radio stellen.
Achso, du warst auf Welt und ich war bei Radio.
Ich war so sehr beim Thema Weltradio unterwegs. Aber das macht ja nichts. Guck mal, gut, dass wir darüber geredet haben. So haben wir auf jeden Fall eine gewisse Varianz drin. Aha. Sag mir doch noch eins. Und zwar, wir haben ja gerade schon gesagt, Diversity ist das Thema in diesem Jahr sozusagen, das Motto des diesjährigen Weltradiotags. Es gibt den Weltradiotag ja seit 2012. Und ich habe mal recherchiert, seit wann hat denn überhaupt der Weltradiotag ein spezielles Motto? Am Anfang hat er das nämlich nicht gehabt. Das sozusagen steckt in der Frage schon als Information mit drin.
Ja, ganz klar seit 2015.
Und warum ganz klar?
Warum nicht?
Ich muss sagen, es ist nah dran, aber leider falsch. Also 2014, das erste Mal zum Thema Gendergerechtigkeit, Frauen im Radio war das Thema da.
Und jetzt haben wir Diversity.
Genau. Guck mal, kommt alles wieder.
Ach, Herr Päder, wie steht's eigentlich?
Ich glaube, dass ich einen Punkt gemacht habe, den du mir großzügigerweise gegeben hast.
Ja.
Du keinen.
Okay. Dann würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch, Herr Perl.
Vielen Dank.
Am Weltradiotag
Der Weltradiomeister bin ich.
Ein Weltradiomeister gewonnen.
Radio-Weltmeister,
so gewonnen hast. Herzlichen Glückwunsch.
Sehr fein. Vielen Dank.
Feier den schön.
Mich.
Und wir werden dann in der kommenden Woche gucken, wie die Meisterschaft weitergeht. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.